Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Böden sind trocken und über dem Land weht ein leichter Wind. Unter solchen Bedingungen ist das Risiko besonders groß, dass Waldstücke in Brand geraten. Und genau das war am Osterwochenende auch der Fall. Kam der Beginn der Waldbrandsaison in diesem Jahr besonders früh? Das fragen wir uns heute im Lauf der Sendung. Außerdem geht es um eine Laserkanone für den Untergrund, für Geothermiebohrungen und um ein Lichtmikroskop, das gestochen scharfe Bilder von lebenden Objekten liefert. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wenn wir Antibiotika einnehmen, dann wandern die Wirkstoffe zu einem großen Teil durch den Körper hindurch. Wir scheiden sie aus, sodass sie ins Abwasser gelangen, zusammen mit unzähligen Bakterien. Bakterien, von denen dann einige Resistenzen bilden können. Resistente Keime, die über die Kläranlage wieder in Flüssen landen und vielleicht sogar im Trinkwasser. Wie groß ist diese Gefahr, die von Antibiotika im Abwasser ausgeht? Dieser Frage ist das Verbundprojekt Hyreka nachgegangen. Lukas Kohlenbach berichtet über die Ergebnisse.
Also es klingt zunächst banal, aber da, wo Antibiotika eingesetzt werden, fanden sich auch die höchsten Konzentrationen.
Martin Exner ist Professor für Hygiene am Universitätsklinikum Bonn und Leiter des Verbundprojektes Hyreka. In diesem deutschlandweiten Projekt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vieler verschiedener Universitäten und Institute im Detail untersucht, wie antibiotikaresistente Keime in das Abwasser gelangen und wo sie sich besonders häufig finden. Ricarda Schmidhausen ist nicht nur Ärztin, sondern auch Agrarwissenschaftlerin und hat in dem Projekt sowohl Klinikabwässer als auch Abwässer aus der Landwirtschaft genauer untersucht.
Einzigartig darin ist, dass viele verschiedene Bereiche untersucht worden sind. Also man hat beispielsweise in Klinikabwässern, in ländlichen Gewässersystemen, also Siedlungswasserwirtschaft, sowie auch in landwirtschaftlichen Abwässern wie Mast- und Schlachtbetrieben bei Geflügel und Schwein, sowie auch in Flugzeugtoiletten und Flughäfen und dann auch weiterhin in Kläranlagen Antibiotikarückstände untersucht, Antibiotikaresistenzgene und antibiotikaresistente Bakterien.
Die größten Belastungen zeigten sich dabei in Klinikabwässern. Und auch wenn die Ergebnisse des Projektes zunächst banal klingen, sie haben eine große Bedeutung.
Da zeigt sich doch sehr deutlich, dass die für den Menschen relevanten antibiotikaresistenten Erreger tatsächlich halt auch in Abwässern von Klinikbereichen vorkommen. Das ist für uns ein sehr wichtiges Ergebnis, weil wir auch hier quantitative Unterschiede darstellen konnten. Und hier sehen wir auch sicher mit den höchsten Handlungsbedarf.
Um die Konzentration der Keime zu verringern und das Ansteckungsrisiko zu senken, müssten die Badezimmer in Hochrisikobereichen umgebaut werden. Zum Beispiel könnte bei Toiletten auf verwinkelte Bereiche wie die Spülrinne unter dem Toilettenrand verzichtet werden. Außerdem könnten Waschbecken mit erhitzbaren Siphons verbaut werden, so Martin Exner. Auf Grundlage der Ergebnisse von Hyreka werden nun neue Empfehlungen für Krankenhäuser erarbeitet. In den Mastbetrieben und Schlachthöfen zeigen die Untersuchungen hingegen schon erfreuliche Ergebnisse. Hier gelangen deutlich weniger resistente Bakterien und Antibiotika ins Abwasser. Ricarda Schmidhausen erklärt sich das so.
Bei Schlachtbetrieben ist es so, dass die grundsätzlich schon sehr hohe Anforderungen haben. Auch eigene Fettabscheider, eigene Kleinkläranlagen, bevor dann im Prinzip das, was dann aus dem Schlachthof rauskommt, dann auch in die kommunale Kläranlage geleitet wird. Und dort ist es so, dass ja auch in der Landwirtschaft keine Reserveantibiotika eingesetzt werden dürfen, die in der Humanmedizin eben zur Reserve zurückgehalten werden.
Doch braucht nun auch jedes Krankenhaus in Zukunft seine eigene Kläranlage? Bislang werden die Klinikabwässer meist nur in bestimmten Bereichen wie der Nuklearmedizin gereinigt, bevor sie in das kommunale Abwassersystem gespeist werden.
Deswegen wird sich jetzt auch die Frage stellen, ob gegebenenfalls eine zusätzliche Aufbereitung notwendig ist. Das gilt sicherlich nicht für die gesamten Krankenhausabwässer, aber wir schließen nicht aus, dass für bestimmte Bereiche, wo bestimmungsgemäß Antibiotika zum Schutz unserer Patienten eingesetzt werden müssen, dass man da überlegen muss, ob man hier eine weitergehende Aufbereitung durchführt, um auf der anderen Seite kommunale Kläranlagen entsprechend zu entlasten.
Für unser Trinkwasser hingegen kann Martin Exner, zumindest im Hinblick auf die Antibiotikarückstände, Entwarnung geben.
Also im Trinkwasserbereich gibt es nur ganz wenige Antibiotika, die allenfalls im Grundwasser vorkommen können. Das Gros der Antibiotika wird schon vorher natürlicherweise abgebaut. Insbesondere die kritischsten Antibiotika, die für uns besonders wichtig sind, finden wir faktisch in den Antibiotika-Rückständen im Trinkwasser nicht.
Martin Exner vom Universitätsklinikum Bonn war das in einem Beitrag von Lukas Kohlenbach. Möchte man Erdwärme nutzen, um nicht nur einzelne Häuser zu beheizen, sondern ganze Siedlungen, dann muss man tief in die Erdkruste hineinbohren. Und auch hier gilt, vor der Hacke bzw. vor dem Bohrkopf ist es duster. Vor Überraschungen ist man nicht gefeit, etwa vor besonders hartem Gestein. Ein Fraunhofer-Team hat nun eine Art Laserkanone entwickelt, die Geothermiebohrungen unterstützen soll. Irmgard Wutscher hat sich angeschaut, wie das funktioniert.
Wenn Sie Wärme nutzen wollen, für Ihr eigenes Zuhause zum Beispiel, dann reicht es schon, wenige 100 Meter zu bohren. Wenn man jetzt aber wirklich in die Kraftwerksgeothermie, also die tiefe Geothermie gehen will, dann sind wir schnell bei mehreren Kilometern, die gebohrt werden müssen. Und das ist eigentlich das Herausfordernde.
Sagt Florian Schmidt, Leiter des Projekts LaserJet Drilling am Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie. 3 bis 5 Kilometer tief muss mitunter gebohrt werden, um Erdwärme im großen Stil anzuzapfen. Derzeit macht man das mit mechanischen Bohrern. Treffen deren Bohrköpfe auf sehr hartes Gestein, wird es allerdings schnell schwierig.
Weil dann wirklich die Vortriebsraten sinken, das heißt, man kommt nur noch langsam voran und zusätzlich verschleißt aber auch das Bohrwerkzeug umso schneller. Das macht das Ganze dann eben zeit- und vor allem kostenintensiv.
Das wollten die Forschenden am Aachener Fraunhofer-Institut verbessern und haben dem mechanischen Bohrer einen Laser zur Seite gestellt. Sein intensiver Lichtstrahl soll das Gestein vorab porös machen. Der Bohrer erledigt den Rest.
Also wir verwenden einen infraroten, das heißt einen unsichtbaren Faserlaser. Der hat eine optische Ausgangsleistung von 30.000 Watt. Das ist so einer der stärksten Laserquellen, die in Deutschland aktuell installiert sind. Wenn man es mit einem handelsüblichen Laserpointer vergleicht, sind das ungefähr 300.000 Laserpointer.
Zum Vergleich, die Laserstrahlen, die etwa in der Automobilindustrie Stahlbleche zuschneiden oder verschweißen, haben oft nur einen Bruchteil dieser Leistung. Um einen Eindruck zu vermitteln, wie das in der Praxis aussieht, öffnet Florian Schmidt die Tür zur Produktionshalle des Instituts.
Das ist unser Hochleistungslaserprüfstand. Sieht relativ massiv aus. Wir mussten halt viel für den Laserschutz machen, dass die anderen Kollegen nicht hier gefährdet werden können.
Ein massiver Aluminiumkasten umhüllt den Prüfstand. Sein Vorderteil ist hochgeklappt. Man sieht einen armdicken Metallzylinder.
Wir nennen es Laserkopf und der Laserkopf kommt in den Bohrkopf, wird dort integriert.
Den deutlich größeren mechanischen Bohrkopf gibt es hier nicht zu sehen. Der Laser wurde alleine getestet. Am vorderen Rand des Kastens liegen ein paar Gesteinsquader, an denen der Laser gezeigt hat, was er kann. Über die Oberfläche von einem Stein führen 2 parallele Linien. Beim genauer Hinschauen sehe ich, dass sie aus vielen einzelnen Bohrungen nebeneinander bestehen, als hätte man mit einer Bohrmaschine viele Löcher auf eine Linie gemacht. In einem Quarzit hat der Laser eine schneckenförmige Linie hineingekratzt.
Man sieht jetzt eben verschiedene Schädigungen, die durch den Laser eingebracht worden sind. Also es ist eben bei manchen Gesteinen sogar möglich, alleine mit dem Laser zu arbeiten. Bei manchen eben ist nur diese Vorschädigung möglich.
Kann man das einschalten oder gerade nicht? Nein.
Dafür zeigt mir Florian Schmidt Bilder von einem Feldversuch. Im Geothermiezentrum Bochum hat sich der Laser nämlich schon in Kombination mit dem Gesteinsbohrer beweisen dürfen. Hier wurde der Laserkopf in die Mitte von einem großen Gesteinsbohrer gesetzt. Die Laserstrahlung wird über eine Lichtleitphase in den Laserkopf transportiert. Der Laserpunkt ist in der Mitte eines Wasserstrahls zu sehen.
Wir nutzen eben den Wasserstrahl, um zum einen die Laserstrahlung wirklich genau aufs Gestein zu bringen und zum anderen aber auch, um unsere Optiken zu schützen dort unten.
Erste kleine Probebohrungen mit der Kombination aus Laser und mechanischem Bohrer haben funktioniert, ohne dass der Laser Schaden genommen hat.
Das haben wir im Labor eindrucksvoll bewiesen, ist eigentlich, dass wir es schaffen, durch diese Kombination aus Laservorschädigung und mechanischem Abtrag die Gesteinsfestigkeiten um teilweise bis zu 80% herunterzusetzen. Und das würde im Endeffekt heißen, dass dieser kombinierte Bohrprozess schneller ist, weniger Verschleiß hat, dadurch die Kosten für die Bohrung sinken und das Fernziel wäre natürlich, dass mehr solche Projekte realisiert werden können.
Um das lasergestützte Bohren weiter zu verfeinern, hoffen die Forschenden aus Aachen jetzt auf Gelder für ein weiteres Forschungsprojekt.
Ein Beitrag von Irmgard Wutscher war das über Tiefbohrungen mit Laserunterstützung. Wenn Biologen einen Blick in Zellen und Mikroorganismen werfen wollen, dann benutzen sie üblicherweise ein Mikroskop. Besonders scharfe Bilder bei einer beträchtlichen Vergrößerung liefern Elektronenmikroskope. Sie machen auch feinste Details etwa im Inneren einer Zelle sichtbar. Aber zu einem hohen Preis. Die Objekte müssen abgetötet werden. Für lebende Proben besinnen sich Wissenschaftler daher wieder auf die Lichtmikroskopie, die in den vergangenen Jahren auch deutlich verbessert und erweitert wurde. Mehr dazu von Helmut Nordwig.
In der Mikroskopie werden Objekte normalerweise angefärbt, oft mit Fluoreszenzfarbstoffen, die beim Belichten mit einem Laserstrahl selbst leuchten. Doch wenn etwas Lebendiges untersucht werden soll, geht das nicht so einfach, denn dann schädigt das intensive Licht auf Dauer die Probe. Jan Hüsken vom Morgridge Institute an der Universität von Wisconsin nutzt deshalb einen Trick. Der Laserstrahl wird nur in einer Richtung fokussiert und beleuchtet so nur ganz kurz eine dünne Schicht des Objekts. Fachleute sprechen von einem Lichtblatt.
Man bewegt dann die Probe langsam durch dieses Lichtblatt hindurch und erzeugt dadurch ein dreidimensionales Bild des Objekts. Und kann dann natürlich auch Filme aufnehmen, also wenn die Probe im Mikroskop lebt, von den Entwicklungsprozessen, die sich da abspielen in der Probe. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil von der Technik, dass die Probe die Bildgebung überlebt und dadurch auch am Ende wieder aus dem Mikroskop lebend rauskommt und weiter leben kann.
Über Tage hinweg kann der Wissenschaftler damit dasselbe lebende Objekt beobachten. Zum Beispiel, wie sich der Embryo eines Zebrafischs entwickelt, der nahezu durchsichtig ist. Die mikroskopischen Aufnahmen werden im Computer zusammengesetzt. Aus den einzelnen Schichten, den Lichtblättern, wird so ein Bild des gesamten Embryos. Und das nicht nur einmal, sondern nacheinander immer wieder, sodass ein Film entsteht.
Es erlaubt uns, die ganz frühe Organentwicklung zu beobachten. Der Zebrafisch hat ein relativ primitives Herz mit zwei Kammern. Und unsere Technik, also die Lichtblattmikroskopie, ist halt nicht nur sehr schonend für die Probe, sondern auch sehr, sehr schnell. Und damit haben wir die Möglichkeit, mit mehreren Hunderten von Bildern pro Sekunde das schlagende Herz uns anzuschauen und können also dann über die Entwicklung verfolgen, wie sich so ein Herz entwickelt, können praktisch den ersten Herzschlag sehen.
Es sind faszinierende Aufnahmen, die so entstehen. Etwa die Entwicklung eines Fliegenembryos von der befruchteten Eizelle bis kurz vor dem Schlüpfen der Made. 20 Stunden verdichtet auf eine Minute. Wie sich die Mundwerkzeuge bilden, ist in allen Einzelheiten zu sehen. Genau wie man Pflanzenwurzeln nun erstmals beim Wachsen zuschauen kann. Was das Herz angeht, hat Jan Hüsken die Technik jüngst auf die Spitze getrieben.
Da haben wir mit einem Kamerahersteller zusammengearbeitet, der uns Kameras zur Verfügung gestellt hat, die normalerweise für Crashtests eingesetzt werden, die also bis zu 10.000 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Und damit können wir dann einzelne Blutkörperchen im Zebrafischherz verfolgen, wie die sich in 3D durch das Herz bewegen. Und das war vorher so noch nicht möglich.
Grenzen hat das Verfahren aber auch. Es arbeitet mit sichtbarem Licht, das durch Brechung und Streuung rasch geschwächt wird. So erkennt man Details höchstens noch in einem halben Millimeter Tiefe.
Da die Objekte, die wir uns anschauen, aber manchmal durchaus größer sind, bis zu Millimetern, Zentimeter teilweise, haben wir auch eine Technologie entwickelt, wo wir die Probe drehen können. Also wir haben die Möglichkeit, mehrere Aufnahmen von verschiedenen Richtungen aufzunehmen. Und dann klebe ich die Datensätze zusammen und bekomme dann ein komplettes Bild von dem Organismus.
Auch hier wird natürlich virtuell geklebt am Computer. Trotz dieses Tricks können die Proben nicht beliebig groß sein. Und das liegt an den Datenmengen, die schnell viele Terabyte umfassen können. Einem Elefantenembryo können die Forscher also nicht beim Wachsen zusehen. Noch nicht.
Die Lichtblattmikroskopie, vorgestellt von Helmut Nordwig. Die Waldbrandgefahr in Deutschland war über die Osterfeiertage stark angestiegen. In etlichen Regionen stand der Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes auf den höchsten Stufen, auf den Stufen 4 und 5. Und das nicht ohne Grund. In Brandenburg, in Hessen und in NRW zum Beispiel gerieten tatsächlich mehr oder weniger große Waldstücke in Flammen. Bereits im April hat also offenbar die Waldbrandsaison begonnen. Vor der Sendung habe ich darüber gesprochen mit Johann Goldammer vom Zentrum für globale Feuerüberwachung des Max-Planck-Instituts für Chemie. Ich wollte von ihm wissen, ob es ihn überrascht hat, dass die Brände so früh in diesem Jahr begonnen haben.
Na, Nein, an sich ist das keine Überraschung. Wir haben ja diese Brände im späten Winter und frühen Frühjahr eigentlich regelmäßig. Die sind meistens relativ klein und unspektakulär. Und dieses Jahr ist es nun so, dass wir an sich eine relativ komfortable Wetterlage hatten mit sich wechselnden Hoch- und Tiefdruckgebieten und immer wieder Niederschläge. Man kann daran sehen, dass einige Tage Trockenheit eben doch ausreichen, bevor die Vegetation sehr grün wird, ja, dass dann doch diese Altvegetation vom Vorjahr, die ausgetrocknet abgestorben ist, dann doch recht schnell in Brand geraten kann.
Ja, der vergangene Sommer war ja ganz besonders trocken. Sehen wir da jetzt immer noch irgendwelche Spätfolgen dieser Hitzewelle?
Nein, die Großwetterlage vom vergangenen Jahr, die müssen wir einfach abkoppeln von diesem Jahr. Wir hatten ja zwischendurch nun ausreichend Niederschlag. Allerdings muss man auch schon sagen, dass ein trockener Sommer wie 2018 auch Langzeitfolgen haben kann.
Ja, Langzeitfolgen in welcher Hinsicht?
Es gibt ja einmal die direkten Trocknisschäden in einem trockenen Sommer oder Herbst hier in Deutschland. Und dann haben wir die indirekten Schäden. Das heißt, die Trockenheit hat ja beispielsweise auch das Absterben von vielen frisch gepflanzten Bäumen oder älteren und schwächen Bäumen bewirkt. Und dann beobachtet man, dass bei vor allen Dingen den Fichten, Nadelwäldern, dann die Borkenkäfer reingehen, die Sekundärschädlinge. Und die arbeiten relativ langsam. Ja, das geht nicht schlagartig. Da sieht man die Folgen erst in den kommenden Jahren. Und dann ist es tatsächlich so, wenn, und damit müssen wir rechnen, dass einige von den großen Fichtenwaldbeständen hier in Deutschland durch den Borkenkäfer beschädigt sind, dass die jetzt 2019, 2020 ein tatsächlich erhöhtes Waldbrandrisiko darstellen. Also das ist ja der Waldbrand, während wir bei den anderen Bränden, wie sie im Moment auch verzeichnet werden, mehr von der Offenlandschaft sprechen, ja.
Gehen wir etwas von der aktuellen Situation weg. Wie sieht es denn aus? Wie dürfte sich durch den Klimawandel das zeitliche Muster der Waldbrände in Deutschland ändern?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir länger anhaltende Trockenzeiten wie im vergangenen Jahr bekommen, weil die Großwetterlagen in Zukunft sehr viel mehr stabil bleiben werden. Das heißt, durch die Abschwächung des Jetstream wird es dazu kommen, dass wir wie im vergangenen Jahr dann eben sehr langanhaltende Hochdruckwetterlagen haben. Und das bedeutet, dass sich dann über Tage und Wochen hinweg diese Trockenheit aufbaut und damit das Risiko, die Gefährdung von Landschaftsbränden, auch von Waldbränden steigt.
Für die kommenden Tage wird ja nun Regenwetter erwartet. Werden diese Niederschläge die aktuelle Situation entschärfen?
Ja, also bei der gegenwärtigen Situation, wo wir vorwiegend oberflächlich brennende Feuer haben, zum Beispiel im Grasland, in der abgestorbenen Vegetation, da reichen dann wirklich schon einige Regentage, um diese Gefährdung völlig herunterzufahren. Etwas anders ist es dort, wie beispielsweise bei einem Moorbrand. Wir haben ja in Niedersachsen auch ein Feuer, was sich durchaus in diese Moor- und Torfauflagen hineinfrisst. Wenn diese Glut in den tieferen Rohhumusschichten angekommen ist, dann braucht man schon einige Tage gute Durchfeuchtung und kräftigen Regen, bis die Feuchtigkeit dann in diese unteren Rohhumus- oder Torfschichten hineindringt und das Feuer ganz ablöscht. Also in dem Fall wäre es gut, wenn es dann wirklich jetzt einige Tage mal kräftig regnen würde.
Das Regenwetter der kommenden Tage senkt das Waldbrandrisiko deutlich, sagt Professor Johann Goldammer vom MPI für Chemie. Wie es jedoch zur Mitte des Jahres aussehen wird, das steht wieder auf einem anderen Blatt, denn wie Lucian Haas in unseren Meldungen des Tages berichtet, könnte uns ein neuer Dürresommer bevorstehen.
Davor hat der Deutsche Wetterdienst gewarnt. Zwar können die Meteorologen noch nicht vorhersagen, wie viel es in den nächsten Monaten tatsächlich regnen wird, doch Messungen der Feuchtegehalte der Böden zeigen, das im vergangenen Jahr entstandene Wasserdefizit in tieferen Bodenschichten wurde trotz teils kräftiger Niederschläge im Winter vielerorts nicht ausgeglichen. Vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die natürlichen Wasserspeicher im Untergrund aktuell schon so leer, wie es 2018 erst im Juli der Fall war. Sollte es in den kommenden Monaten nicht immer wieder regnen, könnte die Dürre selbst tiefer wurzelnde Pflanzen und Bäume, die im vergangenen Jahr noch an ausreichend Wasser kamen, in diesem Jahr hart treffen.
Ein neuer LED-Leuchtstoff spart Energie.
Chemiker an der Universität Innsbruck haben einen neuen roten Leuchtstoff entwickelt, der die Energieeffizienz von weißen Leuchtdioden verbessert. Bei einer weißen LED werden die Farben Blau, Rot und Grün miteinander gemischt. Für den Rotanteil sind rotfluoreszierende Phosphore zuständig. Die bisher verwendeten Varianten strahlen allerdings einen Teil ihrer Energie auch im Infrarotspektrum ab. Das bleibt für das Auge unsichtbar. Für Beleuchtungszwecke geht also Energie verloren. Beim neuen Leuchtstoff ist es den Forschern gelungen, die Lichtemission des Materials etwas mehr in Richtung Orange zu verschieben. Damit konnten sie die Lichtausbeute einer weißen LED um 16% steigern.
Glyphosat kann über Generationen hinweg wirken.
Und zwar in negativer Weise. Das hat ein Forscherteam der Washington State University beobachtet. Sie machten Versuche mit weiblichen Ratten, die sie während einer frühen Phase ihrer Trächtigkeit dem Wirkstoff Glyphosat aussetzten. Die Dosis lag dabei in einem für die Tiere bisher als harmlos geltenden Bereich. Bei den Rattenmüttern selbst hatte der Unkrautvernichter auch keine nachweisbaren Effekte, aber bei ihren Nachkommen. In erster, zweiter und dritter Generation traten Erkrankungen der Hoden, Eierstöcke, Milchdrüsen und Nieren bis zu 4-mal häufiger auf als bei Tieren aus Kontrollgruppen, deren Mütter nicht in Kontakt mit Glyphosat gekommen waren. Die Forscher nennen solche Phänomene Generationstoxikologie. Sie führen sie auf epigenetische Effekte zurück. Dabei werden Gene nicht verändert, aber durch Umwelteinflüsse dauerhaft an- oder abgeschaltet. Nach Ansicht der Wissenschaftler sollten bei künftigen toxikologischen Einschätzungen zu Glyphosat auch solche generationsübergreifenden Effekte beachtet werden.
Der rote Planet bebt.
Die Marssonde InSight hat erstmals Hinweise auf ein mögliches Marsbeben geliefert. Das Seismometer der Sonde registrierte am 4. April ungewöhnliche Geräusche. Es war eine Art Rumpeln, das nach der Einschätzung von Forschern der US-Raumfahrtbehörde NASA nicht durch Wind verursacht wurde. Vielmehr soll es aus dem Planeten selbst gekommen sein. Die Wissenschaftler sind noch immer dabei, die Daten weiter auszuwerten. Dennoch sprachen sie von einem Meilenstein, weil die Messungen beweisen könnten, dass der Mars noch immer seismische Aktivität aufweist.
Säugetiere können mit ihrer Zunge auch riechen.
Die Zunge von Säugetieren enthält nicht nur Geschmacksknospen, sondern auch Geruchsrezeptoren. Das berichtet ein Forscherteam aus Philadelphia im Fachjournal Chemical Senses. Der Nachweis gelang ihnen sowohl in kultivierten menschlichen Zellen wie auch bei Experimenten mit Mäusen. Die Erkenntnisse könnten Vorstellungen darüber verändern, wie unser Geschmackserleben entsteht.
Der Ölsandabbau führt zu mehr CO2-Emissionen als gedacht.
Kanadische Umweltforscher haben bei zahlreichen Flügen über den Ölsandabbauregionen des Landes die zugehörigen Kohlendioxidemissionen gemessen. Dabei stellten sie fest, dass die gemessenen CO2-Emissionswerte im Durchschnitt rund 30% über den offiziellen Angaben liegen, die die Ölindustrie auf Basis von Standardberechnungsmethoden liefert. Da im gesamten Öl- und Gassektor ähnliche Rechenweisen eingesetzt würden, könnten auch alle weltweiten Daten zu CO2-Emissionen der Ölindustrie unsicherer sein als bisher gedacht, so die Forscher.
Sternzeit. 24. April. Die Mutter des Hubble-Teleskops. Die erste Frau, die eine Führungsposition in der US-Weltraumbehörde NASA innehatte, war Nancy Grace Roman. Sie spielte eine große Rolle in den Anfangsjahren des Hubble-Weltraumteleskops. Sie war in Nevada aufgewachsen und schon seit Kindheitstagen eine begeisterte Himmelsbeobachterin. Mit 11 Jahren trat sie dem örtlichen Astronomieverein bei. Doch um das wichtigste Instrument der Astronomen auf den Weg zu bringen, musste sie viele Hürden überwinden. In der Oberschule wollte Nancy Roman statt eines 5. Jahres Latein lieber ein 2. Schuljahr in Algebra belegen. Ihre Tutorin an der Schule war entsetzt, wie eine Frau so etwas tun könnte. Trotzdem gelang es Nancy Roman 1949, den Doktorgrad in Astronomie an der Universität von Chicago zu erwerben. Sie bekam eine Stelle beim US Naval Research Lab und wechselte 1959 zur neu gegründeten NASA. Dort war sie 20 Jahre lang die Chefin der Astronomieabteilung. In ihrer Amtszeit fiel die Konzeption des künftigen Weltraumteleskops. Bei der NASA sei sie von ihren männlichen Kollegen sofort voll akzeptiert gewesen, erinnerte sie sich später in einem Interview. Während ihrer gesamten Karriere hat sich Nancy Roman sehr für Frauen in Wissenschaft und Technik eingesetzt. Nach ihrer Pensionierung hat sie in den 90er Jahren an Grundschulen Astronomie unterrichtet. Am ersten Weihnachtstag des vergangenen Jahres ist Nancy Roman, die Mutter des Hubble-Teleskops, wie sie oft genannt wird, im Alter von 93 Jahren gestorben.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung offenbart ein großes Einkommensgefälle in Deutschland.